Ja, lustiger Sketch. Die Älteren von euch werden erkannt haben, dass ein Sketch aus der guten Zeit von, aus der Blütezeit von Dieter Hallervorden, aus den 70er Jahren, aus der Sendung Nonstop Nonsense, die Kuh Elsa. Bisschen komischer Einstieg für das Predigtthema, das wir heute haben, trotz Leid nicht zu verzweifeln. Und dann haben wir auch noch mitten hier im Frühling einen Sommer. Die Bäume blühen draußen, die Sonne strahlt mit den Sonnenhungrigen draußen um die Wette. Und so war ich vielleicht gestern Nachmittag, als ich die Predigt hauptsächlich vorbereitet habe, nicht so ganz in der richtigen Stimmung, in der richtigen Weltuntergangsstimmung, die man vielleicht braucht, um so eine Predigt richtig gut vorzubereiten. Denn ich habe auf unserem heimischen Balkon gesessen und habe so nach draußen geschaut und da waren die Bäume am Blühen, die Sonne strahlt und es war einfach wunderbar. Deswegen muss ich uns erstmal so ein bisschen wieder runterbringen. Und hier ist Teil nochmal näher hier ranbringen, das klappt das nämlich nicht. Also ich muss uns von diesem Hochgefühl, was wir haben, mal ein bisschen runterführen und uns auf eine Ebene bringen, wo wir dem Ernst dieses Themas mal gerecht werden. Und deswegen möchte ich anknüpfen an die lustige Geschichte mit der Kuh Elsa, euch einfach mal fragen, wie ihr denn wohl so reagieren würdet, wenn euch dieses Unglück so überrollt wie die Besitzerin von der Kuh Elsa. Wenn morgen früh eine gefürchtete Diagnose, wo du vielleicht denkst halt, hoffentlich tritt sie nicht ein, von deinem Arzt kommt, oder wenn dein Partner oder deine Eltern oder vielleicht am allerschlimmsten dein Kind sehr krank würde oder vielleicht im wirtschaftlichen Bereich, wenn du Insolvenz anmelden müsstest, Privatinsolvenz oder wenn du beschäftigt tätig bist für dein Geschäft oder wenn du einfach deine Arbeit verlierst oder nochmal eine Nummer runtergezogen, wenn du einfach anderen Leuten gegenüber zu einer Lachnummer wirst durch irgendwas, was du angestellt hast. Oder wenn niemand mehr was mit dir zu tun haben möchte, vielleicht weil du ein bisschen uncool bist oder weil du einfach vielleicht alt bist. Viele ältere Menschen geht es ja so, dass die allein im Altenheim sitzen und wenig Kontakt mehr haben. Oder wenn ein Tod vor der Tür steht. Was hält dich dann aufrecht, wenn es so richtig rund geht in deinem Leben? Wirst du dann verzweifeln? Und wäre es dann nicht nur folgerichtig, sich auch von einem kindlichen Glauben zu verabschieden, oder sich, wenn man den noch gar nicht ergriffen hat, sich gar nicht erst darauf einzulassen, bei all dem? Und darum wird es heute gehen, und ich verrate euch schon mal eins im Vorfeld, das ist kein Thema für billige Antworten. Die kann ich euch heute nicht geben. Aber ich möchte mal mit euch gemeinsam darüber nachdenken. Also ich habe mal vorangestellt, Leid ist bittere Realität und so ein wenig etwas wie ein Markenzeichen für unser Leben. Aber wir leben täglich mit Leid. Ich muss euch ja nicht viel erzählen. So auf der globalen Ebene gibt es Kriege, momentan immer noch im Irak, in vielen anderen Ländern auch, kleiner versteckter, aber nicht weniger grausam. Es gibt Hungersnöte in Afrika, tagtäglich sterben dort Kinder, einfach weil sie nicht genug zu essen haben, während wir so langsam so unsere Wohlstandsbäuche pflegen, sieht es dort so aus, dass dort Kinder einfach sterben, weil sie kein Essen haben. Es gibt Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche. Jeden Tag sehen wir das in den Nachrichten und bekommen das mit. Und auf unserer persönlichen Ebene werden wir einfach mal krank, mal weniger schlimm, mal ist es ein Wehwehchen, mal sind es wirklich dramatische Angelegenheiten. Und viele von uns sind einsam, werden vielleicht von Armut geplagt und schlussendlich werden wir eines Tages alle mal sterben. Das Leid ist greifbar. Und dazu gibt es einfach nur eins zu sagen zu diesem Thema. Leid ist einfach furchtbar. Ich kann dazu nichts Relativierendes sagen. Leid ist kein Spaß. Und deswegen ist es nicht nur normal, sondern anders gar nicht nachvollziehbar, als im Angesicht des Leides Grauen und Angst zu empfinden. Das Leiden nicht so zu erleben, also ein wirklich schlimmes Leiden nicht so zu erleben, wäre entweder ignorant, indem ich die Augen zumache und es einfach nicht wahrnehmen will, oder noch schlimmer, wenn ich es bei anderen Leuten erlebe, herzlos. Jetzt ist es in den letzten paar Jahren bei mir, sind so im Umfeld meines Lebens, sind die Einschläge etwas enger geworden. Ich bin jahrelang eigentlich relativ gemütlich gewesen, meine Eltern leben beide noch. Großeltern sind gestorben, aber das ist ja dann doch relativ normal und das bekommt man in seinem Leben so mit und das ist natürlich nicht etwas, was einem das Herz vollkommen zerreißt, aber die Eltern leben noch, so meine engsten Freunde leben alle noch. Ich habe noch nie so richtig was richtig Furchtbares erlebt, aber die Einschläge werden enger. Zum Beispiel ist eine gute Freundin von mir aus Jugendtagen vor einigen Jahren am Brustkrebs gestorben und hinterlässt als alleinerziehende Mutter ein kleines Kind, einen kleinen Jungen. Oder ein relativ junger Mandant von mir, von meiner Kanzlei, stirbt aus heiterem Himmel, so mit 50 an einer Magenerkrankung. Da hat keiner mit gerechnet, ist von heute auf morgen gekommen. Nachbarin, die neben meinem Elternhaus wohnt, ist eines Tages umgekippt, die hat ein Aneurysma im Kopf, also so ein Blutgerinnsel, und ist auch für ihren Mann vollkommen unbegreiflich von heute auf morgen einfach gestorben. Ein Studienkollege von Martina hat vor ein paar Jahren Selbstmord begangen. Den haben wir noch ein paar Mal so gesehen, getroffen. Der war ziemlich so ein bisschen so auf meiner Wellenlänge. Ich hätte mich gefreut, wenn wir uns mal ein bisschen besser kennengelernt hatten. Das war auch so ein Monty Python-Fan und so englischer Humor. Und hat Action gehalten und so. Ich dachte, den Jungen muss ich mal besser kennenlernen. Aber es ist leider nicht mehr dazu gekommen. Wir haben uns ein paar Mal unterhalten und eines Tages haben wir gehört, er hat sich umgebracht wegen einer ganz blöden Geschichte, weil er im Studium eine Prüfung nicht bestanden hat und dann irgendwie wohl verzweifelt ist. Dann ist just vor ein paar Wochen der Vater eines Freundes von mir gestorben. Mit dem haben wir vor 2 Jahren noch Silberhochzeit gefeiert, seine Frau und ihm. Und kurz darauf kam die Diagnose, irgendwas mit der Lunge ist nicht in Ordnung. Und dann war es Lungenkrebs und der ist jetzt vor ein paar Wochen gestorben. Eine alte Freundin von mir bekam ein Kind, einen Jungen. Und das sah erstmal alles ganz fantastisch aus. Und sie war schon ein bisschen älter und hat sich sehr darüber gefreut, dass das Kind gekommen ist. Und dann kam die Diagnose, das Kind hat Muskeldystrophie. Das ist eine Erkrankung für die Mütter unter euch als Horrorvision. Das ist eine Erkrankung, wo das Kind jeden Tag körperlich abbaut. Die Muskeln bilden sich jeden Tag ein Stück zurück. Wenn andere Kinder anfangen, Fußball zu spielen, dann ist das schon das Alter, wo man sich schon Sorgen machen muss, ob das Kind vielleicht nicht ein paar Jahre im Rollstuhl sitzt. Furchtbar. Ganz furchtbar. Und ich kann nur sagen, ihr werdet viele Beispiele aus eurem eigenen Leben haben. Das kann man nicht mit dem anderen Wort umschreiben als furchtbar. Das ist einfach scheiße. Da gibt es keine schönen erklärenden Worte dafür, sondern das ist etwas, dem wir ins Angesicht schauen müssen, aber für das wir keine schönen Worte haben. Und es ist auch so, dass Leid in unserem Leben unvermeidbar ist. Wir können das Leid vielleicht eine Zeit lang mal ignorieren, aber es gibt keine Leidversicherung. Wir können ein bisschen Vorsorge treffen, wir können ein bisschen vernünftig leben und können uns vor einigen Dingen hüten. Aber letztendlich kann es uns realistisch gesagt und auch mit komischen Dingen jede Sekunde treffen. Schon wenn wir rausgehen, oder vielleicht noch hier in diesem Kinosaal. Und das Leid trifft auch jeden von uns. Das ist ziemlich gerecht, das Leid. Weil wenn nicht früher, dann spätestens mit dem Tode einer nahestehenden Person oder mit unserem eigenen Tod. Und wer jetzt dem Irrtum oder dem Wunschglauben unterliegt, dass Christen, dass denen nichts Böses geschieht, wird nicht nur durch den Alltag, den wir täglich erleben, sondern auch durch die Geschichte des Christentums widerlegt. Gucken wir uns mal ein paar Sachen mal gemeinsam an. Ein paar Beispiele. Das ist ein Gemälde, das zeigt die Steinigung des Stephanus. Stephanus, Apostelgeschichte, ganz am Anfang, ist einer der Ersten, der eine Predigt gehalten hat und der dann von erzürnten Zuhörern, die es als Gotteslästerung empfunden haben, dass er über Jesus Christus gepredigt hat, sofort gesteinigt wurde. Das sieht man auf der rechten Seite dort. Ne? Also gleich einer der ersten christlichen Nachfolger ist unmittelbar, nachdem er gepredigt hat, gesteinigt worden. Also bitte, falls ihr meinen Predigt nicht so gut findet, wir können darüber reden, aber... Und die nächste Stufe hier, was viele Leute aus Sandalenfilmen kennen, Christenverfolgung hat stattgefunden. Wir sehen hier wahrscheinlich das Kolosseum. Wir sehen dort auf der rechten Seite Christen, die beten, und wir sehen dann schon die Tiere, die herauskommen, den Löwen und so. Und in ein paar Sekunden wird das passieren, was wir aus schlechten Filmen kennen. Dann gehen wir mal ein bisschen ins Mittelalter. Das ist Laurentius. Der ist hier in der Gegend ganz besonders beliebt, ich glaube, weil er irgendwie so auf so einem Schutzpatron des Weinbaus oder so ist. Und Laurentius wird immer dargestellt mit so einem Ross, den er stolz mit sich herumträgt. Und das hat einen Hintergrund. Laurentius war ein spanischer Heiliger, also jemand, der von der katholischen Kirche nachher heilig gesprochen worden ist und der wohl irgendwie ein gutes Leben geführt hat. Und dessen Ende war, dass er von einem, dem auch seine christlichen Ansichten nicht so gefallen haben, geröstet worden ist auf solch einem Rost. Und dieses Attribut, das ist bei vielen Heiligen so, dieses Attribut seines Martyriums trägt er dabei sich, einen Rost, kein Spaß. Und er soll dann noch sehr gelassen getragen haben, er soll dann damals, so sagt die Legende, zu seinem Henker gesagt haben, er wäre jetzt auf der einen Seite durch und könnte jetzt umgedreht werden. Das ist ja kein Witz, das wird wirklich so überliefert. Ne? Dann gehen wir mal ein bisschen ins Fränkische. Da sind wir die drei Frankenapostel, Kilian, Kolonat und Totnan, die Frankenapostel. Und wo heute in Duisburg viele Kirchen stehen, früher waren die Franken da etwas unbarmherziger. Die sind alle drei auch als Märtyrer gestorben, umgebracht worden. In etwas neuerer Zeit kennen wir das Beispiel von Martin Luther King aus den USA, der gegen Rassendiskriminierung gepredigt hat, der aber eben auch ein Prediger des Wortes Gottes war und der umgebracht worden ist. Andere Person, der auch Opfer eines Attentats geworden ist, ist Johannes Paul II., der vorletzte Papst, der natürlich nicht durch dieses Attentat gestorben ist, aber der also ein schweres Attentat erlebt hat. Und hier sehen wir ihn dann einige Jahre nach diesem Attentat. Er hat seinen Attentäter im Gefängnis besucht und hat ihm vergeben. Eine ganz tolle Geste. Aber es war auch eine schöne Geschichte. Es war ja auch ein Attentat. Dieses Attentat hätte auch zum Tode führen können. Das ist noch ein relativ junges Beispiel. Das ist Frère Roger, der Ordensvorsteher der Glaubensgemeinschaft im Thésée in Frankreich. Dort hat sich so eine Brüdergemeinschaft gebildet und die haben einmal eine sehr, sehr starke karitative Ausrichtung. Haben einfach auch eine enge Gemeinschaft im Glauben. Und Frère Roger ist während eines Jugendgottesdienstes in Thésée von einer offenkundig geistesgestörten Frau vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr erstochen worden. Aus heiterem Himmel. Ein Mann, der sein ganzes Leben lang ein herzvoller Mensch war. Ich habe ein paar Mal selber gesehen, ich war ein paar Mal selber in Thésée. Das ist so ein gütiger Mensch, der immer so ganz gütig mit Kindern umgegangen ist und der diesen Tod einfach nicht verdient hat, aber er ist so gestorben. Dann habe ich noch ein trauriges Beispiel. Jetzt keine Heilige aber eine Frau, die bei uns in die Gemeinde regelmäßig gegangen ist, auf der rechten Seite ist die Marion Klein. Die Marion Klein kennen vielleicht noch einige von euch. Das ist auch ein Bild aus dem Foyer oben, was ich mal vor ein paar Jahren mit der Digitalkamera gemacht habe. Und die Marion Klein ist durch einen tragischen Verkehrsunfall vor ein paar Jahren aus dem Leben gerissen worden. War bei mir im Hauskreis und das war damals ganz furchtbar, als wir es gehört haben. Also wir sind nicht davor gefeit und nicht mal große christliche Helden sind davor gefeit. Das ist ja im ganzen Gegenteil. Es scheint sogar so zu sein, dass es nicht ganz ungefährlich ist, manchmal Christ zu sein. Und eine der ältesten philosophischen und theologischen Fragen lautet, im Angesicht des Leids deswegen auch vollkommen berechtigt, das ist mein zweiter Punkt, was ist denn das für ein Gott, der Leid zulässt? Das ist eine Frage, die muss man sich stellen. Und diese Frage ist deswegen nicht nur berechtigt, sondern folgerichtig, da sie ausgeht von dem Bild eines so lieben Gottes, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der uns oft verkauft wird, also so ein ganz, ganz, ganz lieber Gott, der außerdem natürlich allmächtig, allgütig und allwissend ist. Aber wie geht das zusammen? Wie geht das Bild eines solchen allmächtigen und allwissenden, allgütigen Gottes zusammen? Damit, ich mache jetzt mal ein paar Beispiele, mit dem Tod eines Kindes, das im Irak in den Kriegswirren stirbt, wenn es vielleicht 3-4 Jahre alt ist. Wie geht das mit dem Krebstod einer 20-Jährigen zusammen? Oder einer 30- oder 40-Jährigen? Oder mit verhungernden Kindern in Afrika? Wie passt das zusammen? Diese Frage ist einfach berechtigt. Es wäre dumm, diese Frage nicht zu stellen. Und die Wissenschaft hat sogar einen Namen für dieses Problem. Das nennt sich Theodizee und kommt von, das sind zwei Wortbestandteile. Einmal Theos, Gott, und dann ist der andere Wortbestandteil, ist das griechische Wort für Gerechtigkeit. Also die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in Anbetracht der Existenz des Übels. Das ist eine berechtigte Frage. Und wir versuchen uns mal mit diesem Thema mal zart anzunähern. Ich kann euch gleich sagen, ich kann das nur mal anreißen, wir schaffen wir heute Morgen nicht. Aber stellen wir doch einfach mal die wichtigste Frage. Ist Gott vielleicht schwach, missgünstig oder ungerecht? Das wären nämlich Möglichkeiten, das hat also schon vor ein paar tausend Jahren der griechische Philosoph Epikur, der noch vor Christus gelebt hat, erkannt, aber der hat allgemein das Problem formuliert, in folgender Art und Weise. Ich lese das mal vor. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein sich für Gott ziemt. Und woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? So hat Epikur gefragt und das ist eine Frage, die taucht immer wieder auf. Und vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt. Und es ist nicht verwunderlich, dass man sich diese Frage stellt, weil man sieht ja einfach, was passiert. Und man sollte dieses Thema mal an sich heranlassen. Jetzt redet die Bibel ja von Gott als dem Schöpfer der Welt. Und das ist ein einziger Liebesbrief an die Menschen. Die Leute, die hier schon länger bei uns im Gottesdienst kommen, die haben so viele schöne Bibelstellen schon gehört, wo Gott Liebesbezeugnisse an die Menschen gibt und sagt, wie sehr er sich wünscht, dass wir zu ihm kommen. Und wenn wir von Gott der Bibel reden, von dem Gott, von dem hier in der Bibel die Rede ist und von dem man zahlreiche Geschichten nachlesen kann, dann kann es aus dieser Sicht keinen Zweifel geben, dass Gott als Schöpfer alles kann und den Menschen, also jeden einzelnen Menschen inklusive dich und mich, liebt. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums, dass Gott in der Gestalt seines Sohnes, Jesus, sogar für uns gestorben ist, damit nichts zwischen seiner Liebe zu uns steht und wir persönliche Gemeinschaft mit ihm haben können. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Bleibt also nur die Frage, die sich auch Epikur gestellt hat, was hält Gott dann davon ab, das Leid einfach zu tilgen? So faktisch so wie Superman, wie man das so aus den Comics oder aus dem Superman-Film kennt, so einzufliegen als großer Held mit einem bienenrunden Umhang oder wie die Kavallerie in Western, die dann so einreitet und dann die Rettung vor den Indianerangriffen bietet. Warum kommt diese Rettung nicht? wenn die Lage so aussehen würde, dass das Leid nicht einmal von Gott grundsätzlich beseitigt wird, ist das nicht wirklich dann ein Grund zum Verzweifeln? Ist es dann nicht wirklich, wie das Predigtthema heute lautet, ziemlich naiv, angesichts dieser Umstände nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben? So, ich bin nicht der Erste, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Das geistert ebenso wie diese Frage, geistern auch die Antworten durch hunderte und tausende von Jahren Philosophie und Theologiegeschichte. Und es gibt ein paar gute Gründe, die ich euch jetzt bringen kann. Aber ich habe diese guten Gründe auf der Folie ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt, denn die überzeugen mich nicht, sage ich euch gleich am Anfang. Das sind schöne Sachen, die so ein paar Teilaspekte beleuchten, aber die geben nicht so eine richtig gute Antwort. Deswegen die Betonung auf dem Anführungszeichen. Ich gehe einfach mal durch, was es da so für Aspekte gibt. Erster Aspekt wäre, Leid macht mitleidig. Das ist vollkommen klar. Wenn ich selber mal Leid erlebt habe, dann schaue ich nicht auf andere herab, wenn sie im Leid sind, sondern ich verstehe, wie es ihnen geht und ich kann Mitleid empfinden. Ich weiß wirklich, was da passiert wird, dass jemand Schmerzen empfindet oder vielleicht in wirtschaftlicher Not ist oder krank ist. Wenn ich das selber im eigenen Leid mal miterlebt habe, dann bin ich jemand, der das von ganzem Herzen nachvollziehen kann. Nicht schlecht erstmal als Ansatzpunkt. Und dann öffnet Leid. Das ist der zweite Aspekt, der ein guter Grund vielleicht ist, warum es das Leid gibt, öffnet mir mal so die Augen. C.S. Lewis hat mal gesagt, und alle, die bei uns in der CC Presents Reihe, die uns im Mai jetzt demnächst wieder weitergeht, also unsere Sonderfilmreihe, wo gute Filme gezeigt werden, C.S. Lewis, auch im Film Shadowlands zitiert, hat mal gesagt, Schmerz ist das Megafon Gottes für die taube Welt. Also manchmal muss der Schmerz, muss das Leid vielleicht einfach wie ein Megafon in unseren tummen Alltag reinschreien, damit wir mal aus der Lethargie erwachen und durch drastische Umstände einfach mal verstehen, was eigentlich wirklich wichtig ist und dass unser Wertesystem ein bisschen verschoben wird. Auch ein gutes Argument. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, der für das Leid spricht. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass Leid letztendlich erzieht, die Menschen erzieht, die Leid empfinden. Denn Leid ist teils leider auch hausgemacht, muss man ja sagen. Wenn ich laufe, wird das meinem Arbeitgeber und meiner Frau und meinen Kindern auf Dauer nicht gefallen. Und wer betrügt, also andere Menschen, wer mir Geld bringt und das macht, der läuft Gefahr, strafrechtlich verurteilt zu werden und auch nicht einfach Sach zu bekommen. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, sagt das Sprichwort. Und wer raucht, der verbessert seine Chancen, Lungenkrebs zu erkranken. Muss nicht sein, es gibt auch das arme alte Mütterchen, was ein Raucherbein bekommt, von dem Leben die geraucht hat, aber die Statistik spricht leider so schon dafür, dass Rauchen ein sehr, sehr starker Faktor ist, an Lungenkrebs zu erkranken. Und wie ich das gerade vor ein paar Wochen mitbekommen habe bei dem Vater von einem Freund, das ist kein Spaß. Und ein rechtzeitiger Schuss vor dem Bug irgendwann mal, wo es noch nicht so schlimm ist, verhindert auch Schlimmeres. Und kurzum, für meine Sünde, für das, was ich tue, kann ich Gott nicht verantwortlich machen. Da ist mir die Frage angebracht, die Gott am Anfang der Bibel an Kain stellt, der seinen Bruder Abel umgebracht hat. Und da fragt Gott den, was hast du getan? Also Leid ist oft Folge von falschem Verhalten und nicht auf Gott zurückzuführen. Und das führt uns dann gleich zu einem anderen wichtigen Punkt, zum letzten wichtigen Punkt, den man noch so als Rechtfertigung anbringen könnte mit weltlichem Maßstab. Leid ist irgendwo auch eine naturgegebene Folge des freien Willens, der uns gegeben ist. Wir haben den freien Willen, Gott hat uns geschaffen. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen, als ein Wesen, was sich entscheiden kann. Und das trägt immanent die Möglichkeit in sich, dass ich mich für das Gute oder für das Böse in meinem Leben entscheiden kann. Und es wäre jetzt irgendwo inkonsequent und würde uns letztendlich dann doch nur zu einer unmündigen Spielfigur machen, wenn Gott immer dann, wenn wir Mist bauen, sofort eingreift. Das würde das Spiel auseinanderbringen und das würde dem freien Willen entgegenstehen. Tja, okay, das sind also vier Argumente. Also erinnern wir uns wieder an die Frage, wie schaut es aus mit dem Gott, der sich das Leid anguckt oder der vielleicht untätig bleibt oder das Leid nicht einfach beseitigt? Sind das befriedigende Antworten darauf? Ich meine, nee, so richtig nicht. Ja? Das kann ich im Trauernden nicht erzählen. Ja? Und das sind alles billige Erklärungsversuche, die vor dem Leid Unschuldiger verstummen müssen. Wenn ich ein krankes Kind habe, das einen sinnlosen Tod stirbt, wenn ich einen verdienten Menschen habe wie Frère Roger, der einfach so umgebracht wird, dann kann ich aber sagen, was soll das? Was soll das? Da gibt es keine schöne Antwort darauf, wo ich jetzt sagen kann, eine dieser Sachen macht das auch nur halbwegs befriedigend. Und deswegen mein Fazit dazu. Wir müssen wohl damit leben, eine gute Antwort, die ich jetzt einem Trauernden, der gerade Leid empfunden hat, sagen kann, eine wirklich gute Antwort darauf, die wirklich trösten kann, die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Und ich muss auch sagen, die Frage nach dem Warum es das eigentlich gibt, die wird uns auch von der Bibel nicht vollumfänglich beantwortet, um es mal in aller Härte zu sagen. Ihr könnt in der Bibel lesen und ihr werdet dort gerade jetzt auch, es gibt ein Buch im Alten Testament, das Buch Hiob, was viele von euch kennen werden. Das ganze Buch beschäftigt sich nur damit, dass es einem Mann so richtig schlecht geht. Der wird richtig auf die Probe gestellt. Dem wird alles weggenommen, was er hat. Sein Gut, sein Haus, seine Kinder, seine Frau. Letztendlich sogar seine Gesundheit. Und es findet dann in diesem Buch eine lange theologische Diskussion statt. Es kommen viele gute Freunde, die dann Ratschläge erteilen und die es auflösen wollen, die letztlich ein bisschen so in die Richtung wollen. Vielleicht bist du ja auch ein bisschen dran schuld gewesen. Aber Hiob war nicht schuld. Das kommt in dem Buch raus. Hiob war ein ganz gottesfürchtiger, treuer Mann. Der hat nichts Böses verbrochen. Trotzdem ist das Leid über ihn hinweggebrochen. Und deswegen, selbst im Buch Hiob, gibt es keine richtige Antwort, wo zum Schluss drin steht, Hiob, das ist dir deswegen passiert, weil so und so und so. Das geht nicht drin. Und wir bekommen diese Antwort manchmal auch nicht in unserem Leben, wenn jemand aus unserer Mitte stirbt und es dafür keine vernünftige Erklärung gibt. Die bekommen wir hier nicht. Die Frage ist aber, wir haben uns ja heute beschäftigt, ist denn die Konsequenz daraus, dass wir verzweifeln müssen oder dass wir uns von diesem Gott, den wir manchmal einfach nicht verstehen, abwenden? Wäre das nicht folgerichtig? Um an diesem Punkt weiterzumachen, ist es hilfreich zu verstehen, dass die Bibel auch kein Philosophiebuch ist. Die enthält keine Weltformel und stellt also solche allgemeinen Fragen nicht dar, sondern die Bibel ist nicht mehr und nicht weniger als ein Buch mit Erfahrungsberichten von Menschen mit Gott, wo Menschen mit Gott Erfahrungen gesammelt haben. Und die ganze Bibel ist voll von Berichten von oder über Menschen, die auch in dunklen Zeiten an Gott angeblieben sind oder in dunklen Zeiten erstmal zu ihm gekommen sind. So gibt es vor allen Dingen die Psalmen, das Buch der Psalmen. Und da werden immer wieder Klagen vorgebracht. Und da sagen auch Menschen, die diese Psalmen ja geschrieben haben, als Gebete an Gott, die sagen, Gott, unmissverständlich, dass sie ihn nicht verstehen. Dass sie einfach nicht verstehen, was gerade mit ihnen passiert. Unser derzeitiger Papst, Benedikt XVI., vormals Kardinal Ratzinger, hat mal gesagt, wie vieles andere Schlaue, was er sagt, übrigens, Klammer auf, in ein paar Tagen kommt das Buch von Ratzinger, Benedikt XVI., raus über Jesus von Nazareth. Ich habe Auszüge vorher in der Zeit gelesen, tolles Buch, kauft euch das. Ja, da geht es auch ein bisschen um Gleichnisse und wir haben ja kürzlich eine Reihe über Gleichnisse. Das war so toll, da war ich mal wieder richtig beschämt, wie gut man das machen kann. Klammer zu, kauft das Buch. Ja, so. Und dieser, also gesagt, der Herr Ratzinger hat also gesagt halt, dass die Klage gegenüber Gott, wenn ich Gott anklage und sage, was machst du da eigentlich? Das ist eigentlich der erste Schritt im Leid auf ihn zu. Muss man sich vor Augen führen. Ich gehe ja zu Gott und klage ihm dieses Leid. Und Paulus hat mal geschrieben, wer wir denn eigentlich wohl sind, Gott zu richten. Es steht uns einfach nicht zu, das zu tun, Gott zu richten. Und deswegen ist, wenn ich Gott als dem begreibe, der er ist, nämlich heilig, mein Schöpfer, mein Vater, diese Warum-Frage, warum gibt es das Leid und warum lässt Gott das zu, eigentlich überhaupt nicht hilfreich. Sie hilft mir gar nicht weiter. Denn es steht mir zum einen nicht zu, ich habe zum einen gar keine Berechtigung, Gott zu hinterfragen. Und im Übrigen macht es auch gar keinen Sinn, weil ich will damit Gottes Pläne nicht durchkreuzen. Das kam gerade auch in dem Lied von Paul Gerhardt ganz gut raus. Mein Klagen und mein Wehklagen, das wird Gottes Pläne nicht ändern. Also ist es letztendlich sogar sinnlos. Mein Fazit ist deswegen zu diesem Thema, hütet euch vor billigen Antworten. Wenn euch jemand diese Frage stellt, wie kann das alles sein oder so, bringt nicht eine von diesen vier Antworten. Das kann man nicht einem Trauernden im Ernst erzählen. Sondern man muss einfach damit leben, dass da ein Stück Mysterium bleibt und dass wir nicht eindringen können, dass wir ein Stück Gott wirklich nicht verstehen an dem Punkt. Aber, jetzt kommen wir zum Praktischen, zu dem, was uns wirklich, wo uns die Bibel wirklich hilft. Die Bibel gibt aber ganz praktische Lebenshilfe zum Thema Leid, die wir annehmen können. Und zwar der Form jetzt, also wenn man das mit überschreibt mal, dann würde ich sagen, es gibt keine Lösung für die Beseitigung des Leides, aber es gibt eine Lösung für den Umgang mit Leid. Und da habe ich mir drei Bibelstellen rausgesucht. Eine aus dem bekanntesten Psalm, den es überhaupt gibt, Psalm 23, den ihr bestimmt kennt, der gute Hirte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal bewusst mal den vierten Vers aus dem Psalm 23 mal durchgelesen habt. Da steht nämlich drin, er scheint auch
sinnten, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Es betet ja jemand, der Psalm ist ein Gebet an Gott, und man muss verstehen, der Beter kennt das finstere Tal. Es bleibt ihm nicht erspart, aber er weiß, dass Gott im Unglück bei ihm ist und dass er dort Trost findet. Unsere Reihe heißt ja ziemlich naiv. Und naiv im besten Sinne heißt ja erstmal kindlich. Die negative Seite wäre einer Naivität wäre, wenn ich sowas annehme, im Leid etwas, also im Leid mich an Gott zu wenden. Die naive Seite wäre irgendwo, die blöde naive Seite, unreflektiert, dummes Annehmen, ohne Verstand. Ich gucke gar nicht so auf die Situation, mache mir das gar nicht schlecht. Aber irgendwo bleibt so ein dunkler Fleck in meiner Seele, wo ich dann doch diesen Vorwurf in mir weitertrage. Aber die positive Seite ist das zu tun, was auf der Erde einfach jedes Kind tut. Ja, nämlich, wenn es weh tut, was macht dann ein kleines Kind? Rennt zu Mama und Papa. Das ist das Erste, was jedes Kind macht. Es wird geschrieben, das rennt zu Mama und Papa. Die Eltern heben es auf, haben Geduld, Verständnis und Liebe, trösten das Kind. Und siehe da, nach ein bisschen Wehklagen passt es wieder. Dauert ein bisschen, aber so nach ein paar Sekunden oder nach ein paar Minuten vielleicht auch oder so, ist es vorbei. Und die Schramme am Bein, oder das Leid, was da gerade dazu geführt hat, die ist immer noch nicht verheilt. Also objektiv ist das Problem noch gegeben, die Schramme ist noch da. Aber subjektiv reicht dem Kind der Trost der Eltern aus. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild dafür, wie viele andere Vaterbilder in der Bibel halt, wie Gott uns im Leid zur Verfügung steht. Nämlich wie Eltern ihrem Kind. Wir müssen uns eigentlich auch entscheiden, wenn es zwingt, dann auch tatsächlich zu Gott zu laufen. Das sagt auch ein anderer Psalmbeter im 73. Psalm. Er scheint auch hinter mir und liest es mal mit. Da steht Folgendes drin: Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Interessant an diesem Psalmvers ist, der Psalmbeter bleibt dennoch bei Gott. Er wählt den Weg, an dem dran zu bleiben, dem er zu vertrauen gelernt hat, im Wissen, wie Gott sonst ist, nämlich ein guter Ratgeber, liebevoll, um mich besorgt, ein Vater, wie Jesus auch lehrt, dem ich vertrauen kann. Es ist daher wichtig, sich anhand der Bibel erstmal ein Bild davon zu machen, wie Gott eigentlich wirklich ist. Wenn es mal, bevor es mal hart kommt. Und deswegen sollten wir in ruhigen Zeiten, wo es uns gut geht und wo wir die Muße haben, sollten wir mal wirklich unsere Bibel mal schnappen und sollten diese Bibel mal mit dem Aspekt lesen, wie ist Gott eigentlich? Ist Gott eigentlich gut? Und wie zeigt er sich den Leuten dort? Ist er vertrauenswürdig? Und wir werden feststellen, die Bibel ist voller Zeugnisse, dass genau das eben so ist. Und wenn ich das in meinem Herzen trage und das weiß, dann werde ich in der richtigen Situation auch, also in der Leitsituation, auch auf die Idee kommen, zu ihm zu laufen und meine Sorgen zu ihm zu bringen. Jetzt noch ein letzter Vers aus dem Buch Hiob, was ich vorhin schon mal benannt habe. Hiob sagt, nachdem ihm wirklich schon Schlimmes widerfahren ist, im ersten Kapitel des Buches Hiob, Verse 21 und 22, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder hinfahren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Und Hiob wird hier trotz einer schweren Prüfung, die ihm da auferlegt wird, nämlich, dass ihm wirklich alles weggenommen wird, was er hat, er wählt ja den richtigen Weg. Er kennt Gott, das kommt hier raus. Er hat Vertrauen zu ihm, er hat sich mit ihm beschäftigt und wirft in der Not seine Last auf ihn. Dann sagt er ein ganz großes Wort. Er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Da gibt es übrigens einen John Wayne-Film, einen Western. Da bringt John Wayne immer irgendwelche Leute so als Sheriff irgendwie um und dann berät er ihn und dann holt er mal die Bibel raus und sagt dann so, ich zitiere es aus Hiob und so, und dann, der hat es genommen, der hat es gegeben, der hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, Amen und so. Dann ist dann die Predigt dann zu Ende. Wer uns diesen Film kennt, der sagt mir mal bitte, wie der heißt. Ich suche den schon seit Jahren, so als Predigtvorlage mal irgendwie. Also so ein alter Film halt. Ne? Aber abseits von diesem blöden Witz jetzt halt, abseits davon, das ist ein wirklich großes Wort. Hiob hat verstanden, der Herr gibt und der Herr nimmt, und er muss es akzeptieren. Er kann nichts dagegen tun, aber er kann sich in dieser Situation vertrauensvoll an den Herrn wenden und entscheidet sich dafür zu sagen, der Name des Herrn sei gelobt. Und was Hiob da eigentlich macht, ist, er gibt Gott einen Vertrauensvorschuss. Und das ist eigentlich das, was Gott wirklich will, dass wir ihm bedingungslos vertrauen. Und ihm diesen Vorschuss, auch in einer misslichen Lage, wo es erstmal gar nicht gut aussieht, ihm diesen Vorschuss an Vertrauen geben. Und dann bei Hiob und ganz vielen anderen, auch bei den Psalmbetern und bei Leuten im Neuen Testament, wurde dieses Vertrauen, was Hiob dann in dieser misslichen Situation Gott entgegengebracht hat, auch belohnt. Und ich denke, wir können auch darauf vertrauen, dass auch wir belohnt werden, wenn wir uns dafür entscheiden, in so einer misslichen Situation Gott zu vertrauen. Und auch gerade dann zu vertrauen, wenn wir ihn eben überhaupt nicht verstehen können. Und diese Form von Naivität, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Form von Naivität. Wir müssen ja in dem Moment, müssen wir unseren Verstand mal ganz kurz eben begraben, müssen diese Frage begraben, müssen sagen, wir stellen über unseren Verstand, stellen wir diesen Vertrauensvorschuss. Und diese Naivität ist nicht dumm, sondern sie ist der einzige Weg, Gott auch in unserem Herzen wirklich zu verstehen. Und deswegen bin ich der Auffassung eigentlich, dass diese Unwissenheit, die wir über die Pläne Gottes manchmal auch im Leid mit uns rumtragen, dass dieser nicht transparente Willen Gottes kein Fehler im System ist, nicht etwas, wo wir eigentlich sagen müssen, wäre doch schön, wenn wir doch immer die Auflösung bekommen würden, sondern eigentlich ist diese Tatsache, dass wir nicht alles verstehen, die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Vertrauen entwickeln können. Wenn wir nämlich nicht solche Situationen haben, in denen wir trotz aller widrigen äußeren Umstände unser Vertrauen auf Gott setzen, werden wir auch nie erleben, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist und dass Gott kommt und die Wege richtig führt, wie es auch in dem Paul Gerhardt heißt. Jetzt hätte ich gerne noch einen Ausschnitt aus dem Film Quo Vadis gezeigt. Ich bin also ein alter Sandalenfilm-Fan auch. In dem Film Quo Vadis geht es unter anderem auch um Christenverfolgung. Und da gibt es diese berühmte Szene, wo auch Christen im Kolosseum hingerichtet werden, indem sie den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden. Und weiß ich, ob ihr die Szene kennt, wo die Christen singen. Man sitzt Nero oben, Nero, der römische Kaiser, der viele Christen verfolgt hat, sitzt so wunderbar dargestellt durch Peter Ustinov in dem Film, sitzt so ein bisschen so hektisch drin und sagt dann zu seinem Berater Seneca: Seneca, Sie singen. Warum singen Sie? Das irritiert ihn. Normalerweise müssen die Leute unten schreien und kreischen und müssten frustriert sein, aber diese Leute, diese jungen Christen, die ja in einer Zeit leben, wo Jesus ganz kurz vorher gestorben, gekreuzigt, wieder auferstanden ist, von dieser Hoffnung getragen, lassen Sie sich von diesen wirklich misslichen Umständen nicht ins Boxhorn jagen, sondern singen noch im Angesicht Ihres Todes. Das war eine Szene, die mich immer beeindruckt hat. Schon als kleiner Junge habe ich festgestellt, das ist toll, was die da, also diese Glaubenszuversicht, die aus dieser Handlung herausspricht. Das habe ich damals richtig angerührt. Damals habe ich noch nicht viel über Jesus Christus gewusst. Aber diese Szene hat mich in dem Film immer schon beeindruckt, genauso. Dann später, also nimmt Nero das dann zum Anlass und geht dann in die Katakomben runter. Dort liegen die, nicht in die Katakomben, er geht also in die Arena und lässt sich dort rumführen und schaut sich die Gesichter an und sagt: Sie lächeln. Warum lächeln Sie? Er kann es nicht verstehen. Er kann es natürlich nicht verstehen, weil er diese Hoffnung nicht in sich trägt und diesen Gott nicht kennt. Aber das ist etwas, das ist für mich ein plastisches Beispiel dafür, wie wertvoll es ist und wie frei es uns eigentlich macht, in so einer Situation nicht zu verzweifeln, sondern auf Gott zu vertrauen. Das waren wirklich freie Menschen, die in der Arena gesungen haben. Verzweifeln dagegen, wenn wir wirklich uns der Verzweiflung zuwenden, Verzweiflung ist vollkommen nutzlos. Es hilft uns nicht zu verzweifeln. Wir schmoren nur im eigenen Saft. Es macht uns handlungsunfähig, es macht uns mürbe. Und außerdem ist es das beste Zeichen dafür, dass wir eben mangelndes Vertrauen noch in Richtung Gott haben. Jetzt ein ganz wichtiger Aspekt ist wichtig, die Erkenntnis von Leid sollte unabhängig davon, dass es ein toller Weg ist, auf Gott zuzugehen, wie es die Psalmbeter und wie es Hiob gemacht haben, und Gott diesen Vertrauensvorschuss zu geben, sollte uns natürlich auch dazu führen, dass wir Verantwortung für uns selber übernehmen, für unsere Gesundheit, und uns nicht, wenn wir lange leben wollen und wenn wir ein gesundes Leben führen wollen, uns bewusst dagegen richten und unseren Körper systematisch zugrunde richten. Ich weiß, dass es kein einfaches Thema ist. Ich habe früher auch mal geraucht und gerne Alkohol getrunken, und das ist schwierig, aber man muss sich vor Augen halten, dass man dann auch eine Verantwortung für sich, für seine eigene Gesundheit und für seine Angehörigen trägt. Und letztendlich kann auch dieses Bewusstsein, dass es heilbares Leid gibt, uns nur in soziales Engagement reinfüllen. Es gibt so viel Armut, so viel Hunger, AIDS auf der Welt, dass es schlimm ist, wenn man sich dem nicht widmet als Christ und wenn man dieses Thema ausklammert und aus der Erkenntnis des Leides heraus nicht in eine hilfsbereite Haltung hineinkommt. Xavier Naidu hat ja so ein Lied mal gemacht, ich weiß nicht, ob es Hymne Mannheims ist oder er selber, da singt er so: Kümmere dich um dein Leben und dann kümmere dich um uns. In der Reihenfolge. Zu Gott laufen, sein eigenes Leben in Ordnung bringen, und wenn man das geschafft hat, dann guck auch nach draußen und kümmere dich auch um die anderen. So, das war ein hartes Thema, wo ich am Ende noch jetzt ein paar tröstliche Worte sagen möchte. Immerhin ist es so, das Leid, mit dem wir leben müssen, und wo das die einzige Möglichkeit, ich hoffe, das ist rausgekommen aus der Predigt, die einzige Möglichkeit, die wir haben im Angesicht des Leides, ist, zu Gott zu fliehen und Gott Vertrauen zu schenken und darauf alles darauf zu setzen, dass Gott mich in meinem Leiden tröstet und mir hilft. Und das wird er auch tun. Aber eine tröstliche Aussage haben wir: Das Leid hat ein Ende. Gott hat nämlich keine Freude am Leid. Das kann man auch in zahlreichen Stellen, kann man das Mitgefühl Gottes über die Menschen sehen. Das fängt im Alten Testament an, sogar schon bei der Gnade, die Gott keinen entgegenbringt, über Noah bis hin letztendlich in den Kreuzestod Jesu, der selbst gelitten hat. Wir sind ja gerade kurz nach Ostern und wir haben die Osterpredigten gehört und wir wissen, Jesus selbst ist am Kreuz gestorben und hat eine der furchtbarsten Hinrichtungsmethoden mitgemacht, die man überhaupt mitbekommen kann. Und deswegen weiß Gott, wovon er redet. Und Gott hat dieses Leid am eigenen Leibe erfahren, hat selber mitbekommen, wie sich Leid anfühlt und hat deswegen auch die Möglichkeit, wirklich zu verstehen, wie wir uns als Menschen im Leid fühlen. Und er ist im Leid, das ist der dritte positive Unterpunkt, er ist im Leid immer bei uns. Im Philipperbrief heißt es: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist auch eine hilfreiche Geschichte, ein hilfreicher Vers übrigens. Ich habe übrigens heute mal den Flyer nicht mit einer Predigtführung voll gemacht, sondern mit drei hilfreichen Versen. Nehmt das mal mit, und wenn ihr Schwierigkeiten habt und wenn ihr Probleme habt, dann zieht doch einfach diesen Zettel raus und haltet euch an diesen Bibelversen fest oder an eurer Bibel, wenn er euch die Verse aufgeschrieben hat. Das sind wirklich Verse, die ermutigen und wo man wirklich einen Anlasspunkt dafür bekommt, in einer verzweifelten Situation zu Gott zu kommen. Ich muss aber auch daran denken, an dieser Geschichte: Gott ist immer bei uns, ist im Leid bei uns halt. Ihr kennt ja auch die Geschichte von Lazarus, wo Jesus Lazarus auferweckt, vom Tode auferweckt. Und kurz aber bevor das geschieht, kommt Jesus dort vor Ort und ihm wird berichtet, Lazarus ist tot. Und was macht Jesus? Lest das mal selber nach. Jesus weint. Warum weint er denn? Er weiß doch, dass er in ein paar Minuten diesen Lazarus vom Tode auferwecken wird. Da wäre auch eine ganz andere Reaktion möglich gewesen. Und sagt, kein Problem. Ja? In ein paar Sekunden ist die Geschichte wieder erledigt. Aber das ist nicht passiert, sondern Jesus weint. Jesus empfindet diesen Schmerz. Und daran sehen wir, wie Gott mitfühlend ist und wie Gott mitfühlend in unser Leben reinspricht. Der letzte finale Punkt ist: Wir haben die Zusage, dass auch eines Tages der Schmerz endgültig ausgelöscht sein wird. Das hilft uns heute nicht. Heute hilft uns nur, zu Gott zu laufen, aber es hilft uns für die Perspektive, für unser Leben. Nämlich, das heißt in der Offenbarung: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschmei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist unsere Perspektive. So, und jetzt haben wir noch eine gemeinsame Zeit, sage ich mal ganz bewusst, mit der Band, die vielleicht schon mal nach vorne kommen kann. Und zwar singen wir jetzt noch mal gemeinsam das Lied Blessed Be Your Name. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Machen wir häufig hier, also das Lied kommt ja häufig vor. Aber ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, dass dieses Lied zitiert einen Vers aus hier, auf den wir gerade gehört haben. You give and take away. Du gibst und nimmst es wieder weg. Also das, was Hiob gesagt hat, sagt auch der Beter in diesem Lied. Und dieses Lied ist ein Gebet, ein vertontes Gebet von jemandem, der wirklich am Boden liegt und der sich entscheidet, genau wie es die Bibelstellen hier empfehlen, in einer schwierigen Situation nicht zu verzweifeln, sondern in seiner Verzweiflung zu Gott zu gehen und zu ihm sagen: Sein Name sei gelobt, blessed be your name. Deswegen möchte ich einfach einladen, dieses Lied wirklich mal mit dieser Perspektive zu singen und euch dafür zu entscheiden, Gott zu loben, obwohl es euch vielleicht gerade nicht gut geht, das mitzunehmen. Übrigens, dieses Lied ist geschrieben worden von Matt Redman. Ich habe gerade ein Buch darüber gelesen, was eigentlich dieses Lied initiiert hat. Die haben das auch nicht einfach nur so geschrieben an einem lustigen Tage, sondern die haben auch eine sehr, sehr dunkle Geschichte, Matt Redman und seine Frau. Die haben nämlich hintereinander drei Fehlgeburten hinnehmen müssen und haben das Lied dann auch irgendwie so nochmal zusätzlich so in der Nachzeit vom 11. September geschrieben, wo sie viele Gemeinden besucht haben, wo große Frustrationen über Todesfälle und so weiter waren. Und in so einer Situation, genau wie Paul Gerhardt das Lied geschrieben hat, was wir vorhin gehört haben, ist dieses Lied geschrieben worden. Nicht einfach. Nicht von irgendjemandem, der so ein lustiges Trillerlied schrieb, sondern aus einer tiefen Verzweiflung heraus, aber mit der Perspektive, sich an Gott zu wenden. Und das wollen wir jetzt auch tun.